Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Obwohl heute Kirchenjahr, das Pfingstfest gefeiert wird, habe ich mich doch entschlossen, in der Predigtreihe über das erste Samuelbuch Fortsetzung zu machen. Wir kommen also heute zu 1. Samuel, Kapitel 13. 1. Samuel, Kapitel 13. Es ist schon länger her. Wir hatten in der letzten Predigt über 1. Samuel, Kapitel 12, gehört, wie Samuel sein Amt offiziell niederlegt. Er tritt damit nicht vollkommen ab, aber offiziell legt er sein Amt nieder. Und jetzt hören wir Folgendes. Saul war ein Jahr König gewesen, und nachdem er 2 Jahre über Israel regiert hatte, da erwählte sich Saul 3000 Mann aus Israel. Davon waren 2000 mit Saul in Michmas und auf dem Bergland von Bethel und 1000 mit Jonathan in Gibea Benjamin. Das übrige Volk aber ließ er gehen, jeden in sein Zelt. Und Jonathan schlug den Wachtpfosten der Philister, der bei Giba war, und die Philister hörten es. Saul aber ließ ihn im ganzen Land das Schofarhorn blasen und sagen, die Hebräer sollen es hören. Und ganz Israel hörte sagen, Saul hat den Philisterposten geschlagen, auch hat sich Israel bei den Philistern verhasst gemacht, und das Volk wurde zusammengerufen, um Saul nach Gilgal zu folgen. Die Philister versammelten sich aber, um gegen Israel zu kämpfen. 30.000 Streitwagen waren 6.000 Reiter und Kriegsvolk, so zahlreich wie der Sand am Ufer des Meeres. Die zogen herauf und lagerten sich bei Michmas östlich von Beth-Aven. Als nun die Männer von Israel sahen, dass sie in Not waren, denn das Volk war bedrängt, da versteckte sich das Volk in Höhlen und Dickichten, in Felsklüften, Gewölben und Zisternen. Auch gingen einige Hebräer über den Jordan in das Land Gad und Gilead. Saul aber war noch in Gilgal, und das ganze Volk hinter ihm war verzagt. Und er wartete 7 Tage lang, bis zu der von Samuel bestimmten Zeit. Aber Samuel kam nicht nach Gilgal. Und das Volk verließ ihn und zerstreute sich. Da sprach Saul, bring das Brandopfer und die Friedensopfer zu mir. Und er brachte das Brandopfer dar. Und es geschah, als er gerade damit fertig war, das Brandopfer darzubringen, siehe, da kam Samuel. Da ging Saul hinaus ihm entgegen, um ihn zu grüßen. Samuel aber sprach, was hast du getan? Saul antwortete, als ich sah, dass das Volk mich verließ und sich zerstreute, und dass du nicht kamst zur bestimmten Zeit, und dass die Philister bei Michmas versammelt waren, da sprach ich, nun werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen, und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht erbeten. Da wagte ich's und brachte das Brandopfer dar. Samuel aber sprach zu Saul: Du hast töricht gehandelt. Du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat, nicht gehalten. Denn sonst hätte er jetzt dein Königtum über Israel auf ewig bestätigt. Nun aber wird dein Königtum keinen Bestand haben. Der Herr, er hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht, dem hat der Herr geboten, über sein Volk Fürst zu sein, weil du nicht gehalten hast, was dir der Herr gebot. Und Samuel machte sich auf und ging von Gilgal hinauf nach Gibea Benjamin. Saul aber musterte das Volk, das noch bei ihm war, etwa 600 Mann. Und Saul und sein Sohn Jonathan und das Volk, das noch bei ihm war, lagen in Gibea Benjamin. Die Philister aber hatten sich bei Michmas gelagert. Und der Verheerungszug zog in drei Abteilungen aus dem Lager der Philister aus. Die eine Abteilung nahm den Weg nach Ophra, nach dem Gebiet von Shuah hin. Die andere Abteilung aber nahm den Weg nach Bet-Horon und die dritte den Weg zu dem Gebiet, das über das Tal Zeboim hinweg zur Wüste hinunterblickt. Und im ganzen Land Israel war kein Schmied zu finden. Denn die Philister hatten gesagt, damit sich die Hebräer nicht Schwerter und Speere machen. So musste ganz Israel zu den Philistern hinabgehen, wenn jemand seine Pflugschar, seinen Spaten, sein Beil und seine Sichel zu schärfen hatte. Wenn die Schneiden an den Pflugscharen, an den Spaten und den Gabeln und den Beilen abgestumpft waren und um die Ochsenstachel gerade zu richten. Und so kam es, dass am Tag der Schlacht weder Schwert noch Speer zu finden war in der Hand des ganzen Volkes, das mit Saul und Jonathan war. Nur für Saul und seinen Sohn Jonathan war etwas vorhanden. Und ein Vorposten der Philister rückte bis zum Pass von Michmas vor. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. In diesem Kapitel beginnt die eigentliche Königsherrschaft Sauls. Samuel, er war offiziell in Kapitel 12 zurückgetreten und nun also voll und ganz Saul. Und das wird uns durch die chronikhafte Bemerkung über die Regierungsjahre Sauls deutlich gemacht am Beginn dieses Kapitels. Übrigens gibt es an dieser Stelle im hebräischen Grundtext eine Schwierigkeit für die Übersetzung der genauen Zahlen und deswegen sind in manchen Übersetzungen die Angaben offen gelassen, etwa im Sinn von Saul war x Jahre als König da und er regierte dann noch x Jahre über Israel. Aber ich halte die Übersetzung, wie sie hier in der Schlachter 2000 gegeben ist, durchaus für vertretbar. Entsprechende Formulierungen begegnen etwa auch im Chronikerbuch. Und aus diesen Formulierungen im Chronikerbuch, im zweiten Chronikerbuch vor allen Dingen, können wir folgern, dass auf diese Weise eben genau das zum Ausdruck gebracht wird. Nun beginnt die Geschichte von Sauls Königsherrschaft tatsächlich. Was vorher geschah, das war gewissermaßen Einleitung, gewissermaßen das Präludium. Wenn wir das jetzt so lesen, dann fällt eines auf, nämlich dass die Geschichte von Sauls Königsherrschaft von Anfang an eine Geschichte seiner Verwerfung ist. Die Prüfung, die Samuel bereits bei der ersten Begegnung der beiden Männer dem Saul angekündigt hatte. Ich erinnere an 1. Samuel 10, Vers 8, die steht nun bevor. Und Saul versagt. Diese Prüfung hier in Gilgal, sie fand ziemlich zu Beginn der Regierungszeit Sauls statt. Sie gehört zum Anfang der Herrschaftszeit Sauls. Ich war, das war im Grunde damals schon aus der Aussage von Saul abzuleiten, von Samuel abzuleiten. Aber nicht nur deswegen, weil Samuel das damals gesagt hatte. Auch aus der Sache selbst musste sie zu Beginn der Amtszeit des Königs erfolgen. Nicht zwar ähnlich wie in den Evangelien der Bericht über die Versuchung Jesu in der Wüste am Anfang seines Wirkens stattfand, unmittelbar nach seiner Taufe im Jordan. Oder denken wir an die Versuchung Adams und Evas im Garten Eden. Sie geschah wahrscheinlich bereits am ersten Sabbat, also gleich am Tag, nachdem die beiden ersten Menschen geschaffen worden waren. Und diese beiden Beispiele, die Versuchung Jesu und auch die Versuchung von Adam und Eva, die waren eindeutig vom Teufel initiiert. Eindeutig. Aber wie verhielt es sich nun hier bei der Versuchung von Saul? War das auch eine Versuchung des Teufels? Die Antwort darauf lautet, ja, ja, das war sie. Und ich füge hinzu, der Teufel ist in dieser Welt zu derartigen Versuchungen berechtigt. Jemand, der im Volk Gottes aufsteht, weil er berufen ist, ein Amt übertragen bekommt und gleichsam durch sein Amt das Volk gegenüber Gott vergegenwärtigt, vertritt, der wird auch getestet. Denken wir an Adam noch einmal. Er war nicht nur der erste Mensch, sondern er bildete eben auch das Haupt der Menschheit. Der Teufel, er war berechtigt, einen solchen Menschen zu prüfen und ihn, wie es Jesus einmal an anderer Stelle sagte, wie Weizen zu sichten. Und dies geschah und geschieht unter der Zulassung Gottes. Mehr noch, deutlicher. Es geschieht unter dem Wollen und unter dem Handeln Gottes. Gott stand bei dieser Versuchung nicht unbeteiligt daneben. Vielleicht kam damals unter den Menschen sogar die Frage auf, könnte dieser Saul, dieser Gesalbte vielleicht der zweite Adam sein, der doch verheißen worden ist? Oder um es so zu formulieren, wie es Johannes der Täufer einmal formulierte, ist dieser vielleicht der, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Auf jeden Fall war Saul jemand, der als erster König das Volk in einer Weise vor Gott vertrat, wie es vielleicht vor ihm in der Geschichte Israels kaum jemand anderes getan hat. Und nicht zuletzt aus diesem Grund ist Saul als erster König von großer Bedeutung. Er vertrat das Volk Gottes in einer nie vorher dagewesenen Weise. In einer viel späteren Zeit, Jahrhunderte später, wird es der Prophet Jeremia einmal folgendermaßen formulieren im Blick auf den König, und damals waren die Könige alle abgefallen. Er wird sagen, der König, der ist wie so eine Art Winkelried, der alle Pfeile und Lanzen auf sich vereinigt. Ich sage es mal so, wie es Jeremia formuliert in Jeremia 30, Vers 21. Und ihr Fürst wird aus ihnen stammen und ihr Herrscher aus ihrer Mitte hervorgehen. Den will ich herzutreten lassen. Und er wird mir nahen. Denn wer ist es, der sein Herz hingibt, um zu mir zu nahen? Sehen Sie, das ist das, was von so einem König erwartet wird. Dass er ganz und gar Gott gehört. Dass er sein Herz hingibt. Als König das Volk Gottes zu leiten, das heißt nichts anderes, als dass man gleichsam in den Zwischenraum zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Volk tritt. Und wenn das geschieht, dann kommt der Teufel. Und er sagt zu Gott, den willst du für diese Aufgabe nehmen, der soll das Volk vor dir vertreten. Immer wieder erfahren wir in der Bibel, dass der Teufel sich an Menschen heranmacht, gerade an Menschen, die eine verantwortliche Stellung im Volk Gottes begleiten. Und gerade im Blick auf sie sagt dann der Teufel, der muss jetzt erst einmal gesichtet werden, geworfen werden. Ebenso wie das Getreide auf der Tenne gedroschen wird. Und Gott sagt in diesem Fall, gut, akzeptiert. Ich gebe ihn in deine Macht, in die Macht des Teufels. Tu mit ihm, was dir gefällt. Das ist der Hintergrund, der geistliche Hintergrund von dieser Geschichte, die wir hier in 1. Samuel 13 lesen. Meine Brüder und meine Schwestern, tatsächlich hat nur ein einziger die Prüfungen, die ihm aufgelegt sind, bestanden. Nämlich unser Herr Jesus Christus, unser König, der uns von Gott, dem Vater, gegeben worden ist. Nicht wahr, wenn wir hier lesen, Gott, der Herr, hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Dem hat der Herr geboten, über sein Volk Fürst zu sein. Vers 14. Dann denken wir natürlich zunächst einmal an David. Denn der wird ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Aber andererseits, David war noch sehr weit weg hier. Und so können wir meines Erachtens hier auch schon an Jesus Christus denken, den wirklichen Mann nach dem Herzen Gottes. Und das, Saul, das bist du nun wirklich nicht. Ich zog eben gerade einen Vergleich dieser Begebenheit der Versuchung Sauls mit der Versuchung Adams und Evas, sowie auch mit der Versuchung von Jesus in der Wüste. Der Unterschied zwischen diesen beiden Versuchungen, also zwischen der Versuchung von Adam und Eva einerseits und der Versuchung von Jesus, besteht darin, dass Adam und Eva eigentlich jede erdenkliche Chance hatten, diese Versuchung zu bestehen, während Christus so ziemlich alles gegen sich hatte. Nicht wahr, als er versucht wurde, da hatte er nicht eine Auswahl von sehr viel Essen, sondern er hatte 40 Tage nichts gegessen und 40 Nächte. Und wie war das nun bei Saul hier? Bei diesem Vergleich schon mal sagen, steht er eher auf der Seite von Adam und Eva. Mehr jedenfalls als an der Seite von Christus. Erinnern wir uns, Saul, das war ein Mann, der von der Begeisterung des Volkes getragen wurde, gewissermaßen zum Thron geschwemmt wurde. Und nicht nur das, er hatte auch Erfolg. Denken wir, wie er die Stadt Jabes befreite. Das Volk liebte ihn, es bejubelte ihn. Und Saul, er war auch von Samuel sehr geschätzt, sehr geachtet. Und das Allerwichtigste, Saul, er war auch von Gott gewollt. Gott war mit ihm. Saul ging von Erfolg zu Erfolg bis jetzt. Und wenn wir uns aus dieser Warte einmal die Prüfung Sauls anschauen, dann erinnern wir uns noch einmal daran, dass Samuel genau diese Versuchung dem Saul bereits beim ersten Treffen vorausgesagt hatte. Wenn Sie eine Bibel dabei haben, bitte ich Sie, das noch einmal aufzuschlagen. 1. Samuel Kapitel 10, Vers 8. Nicht, da hatte Samuel dem Saul gesagt, Saul, du wirst vor mir nach Gilgal hinabgehen. Und siehe, dort will ich zu dir hinabkommen, um Brandopfer zu opfern und Friedensopfer zu schlachten. 7 Tage lang sollst du warten, bis ich zu dir komme und dir zeige, was du tun sollst. Und als nach dem Sieg über den ammonitischen König Nahas in Gilgal die Königsherrschaft Sauls gewissermaßen noch einmal erneuert wird, da weist Samuel ihn noch einmal darauf hin. Saul, die Prüfung kommt, vergiss es nicht. Lesen wir auch das nochmal. Wir sollten hier vielleicht mal auf die Einzelheiten achten. 1. Samuel 11, die Verse 14 und 15. Dort heißt es, und Samuel sprach zum Volk, kommt, lasst uns nach Gilgal gehen und das Königtum dort oder da selbst erneuern. Da ging das ganze Volk nach Gilgal und machte dort Saul zum König vor dem Herrn in Gilgal. Und sie schlachteten dort Friedensopfer vor dem Herrn. Und Saul und alle Männer Israels freuten sich dort sehr. Vielleicht haben Sie es gemerkt, ich habe einige Worte ein bisschen stärker betont, als es vielleicht üblich ist. Aber es fällt bei diesem Satz auf, 3-mal wird hier das Wort Gilgal genannt. Und als wenn das nicht auch schon ausreichte, 4-mal, also insgesamt 7-mal, wird von dort oder da selbst gesprochen in diesen Versen. Gewissermaßen ein Wink mit dem Zaunpfahl. Saul, die Versuchung, sie steht dir noch bevor. Der Test, der kommt noch. Saul, denk dran. Das fällt auf, 7-mal. Und so ging Saul hinein in diese Versuchung, nicht nur als ein erfolgsgewohnter Mann, sondern auch als ein Gewarnter. Er wusste, es kommt. Und vergleichen wir nun einmal diese Umstände mit der Versuchung unseres Herrn Jesus Christus. Bei Jesu Versuchung heißt es, dass der Teufel zu Jesus kam, nachdem Jesus 40 Tage gefastet hatte. Und dann unterbreitet er ihm den Vorschlag, sprich zu diesen Steinen, dass sie Brot werden. Und Jesus hätte dieses Wunder durchaus vollbringen können. Wenn man bei unserem Herrn also von Versuchung sprechen möchte, dann allenfalls war es eine negative Vorbereitung. Saul dagegen, Er hatte den Rückenwind voll hinter sich. Und er war ein Gewandter. Und es gibt dieses Sprichwort, das nicht völlig falsch ist, dass ein Gewandter für fünf zählt. Nun kann es sein, dass wir vielleicht einwenden, dass die Versuchung, in die Saul nun geriet, keine leichte war. Und daraus ziehen wir dann die Schlussfolgerung, naja, dass Saul versagte, das ist nicht schwer nachzuvollziehen. Ja, eigentlich, seien wir mal ehrlich, tendieren wir doch dahin, den Saul hier ein bisschen in Schutz zu nehmen, oder? Die Kritik an ihm erscheint uns doch nicht angemessen, eher unbequillig. Ich nenne einmal zwei Argumentationslinien, die man hier zugunsten von Saul vorbringen könnte. Erstens, da muss da nun so ein Drama draus gemacht werden, dass Saul nicht auf Samuel gewartet hat. Schließlich war doch Gefahr im Verzug. Die Philister, sie positionierten sich. Und zweitens, wenn man das schon als Fehler ansieht, müssen da wirklich solche weitreichenden Konsequenzen daran verbunden werden, dass dem Saul das Königtum, das erbliche Königtum entzogen wird? Ist das nicht doch sehr überzogen? Ist das nicht sehr hart? Was war hier passiert? Nun, wir bekommen den Eindruck aus den ersten Versen, dass sich Saul nun auf eine längere kriegerische Auseinandersetzung gegen die Philister eingestellt hat. Ich gehe davon aus, dass er damit rechnet, dass nun eine Art Stellungskrieg kommt. Und aus diesem Grund hielt er auch nur ein kleines, aber dafür wohl umso schlagkräftigeres Heer. Den Rest des zusammengerufenen Volkes, den sendet er wieder nach Hause. Nicht? So lesen wir es gleich in Vers 2. Saul erwählte sich 3000 Mann aus Israel, 2000 waren mit Saul in Michmas und 1000 mit Jonathan, dann in Gibeah Benjamin. Das übrige Volk aber ließ er gehen, jeden in sein Zelt. Das war eine Ausdrucksweise, die meinte, jeden nach Hause. Aber dann forcierte dieser Jonathan, wir hören übrigens hier zum ersten Mal seinen Namen, die Auseinandersetzung, die Konfrontation. Jonathan überfiel eine kleine Philistergarnison und zerschlug sie. Vers 3. Jonathan schlug den Wachtposten der Philister, der bei Geba war, und die Philister hörten das, kriegten das mit. Und das führt dann nun auf beiden Seiten zu einer Mobilmachung der Truppen. Nicht Saul ließ im ganzen Land das Schofarhorn blasen und sagen, die Hebräer sollen es hören, und ganz Israel hörte es. Saul hat den Philisterposten geschlagen, auch hat sich Israel bei den Philistern verhasst gemacht, und das Volk wurde zusammengerufen hinter Saul hier nach Gilgal. Einerseits Saul, andererseits die Philister. Von ihnen lesen wir in Vers 6 im Vergleich dazu. Die Philister, sie stellten eine überwältigende Menge von Truppen auf die Beine, zahlreich wie der Sand, der am Ufer des Meeres war. Die Philister mobilisierten und Israel mobilisierte auch, aber es war, das ist deutlich, den Philistern zahlenmäßig weit unterlegen. Von 600 Leuten lesen wir hier. Und am Schluss des Kapitels wird uns noch berichtet, wie primitiv die Bewaffnung der Israeliten war. Keine Schwerter hatten sie, keine Speere, selbst Heugabeln und Sensen mussten sie sich erst bei den Philistern schleifen lassen. Und damit nicht genug. Es wird uns ferner berichtet, dass sich die Bevölkerung, die nicht am Krieg teilnahm, angesichts der Philister ängstlich verhielt. Sie versteckten, sie verkrochen sich in Höhlen, Dickichten, Felsklüften, Gewölben. So lesen wir es in Vers 6. Und diese furchtsame Einstellung der Bevölkerung hatte wiederum eine Rückwirkung auf die kämpfenden Israeliten. Vers 6. Die Männer von Israel sahen, dass sie in Not waren, nämlich das Volk, denn das Volk war bedrängt, hatte Angst. Und so tritt uns hier vor unserem Auge ein Bild, das gekennzeichnet ist im Blick auf das Volk Gottes. Es ist voller Angst, voller Furcht, voller Bestürzung und voller Panik. Und in dieser Situation soll Saul also nun 7 Tage warten? Also tatenlos, passiv zusehen, wie sich die Truppen der Philister in Kampfesstellung bringen? Mal ehrlich, für einen Mann, der es gewohnt ist, Verantwortung zu übernehmen, ist das geradezu aberwitzig, irrsinnig, oder nicht? Wir können es auch anders sagen. Das Volk, es ließ Saul hier bei der Prüfung ziemlich allein. Das Volk es unterstützte Saul keineswegs. Es ist nicht bekannt, ob und wie weit das Volk überhaupt von der bevorstehenden Prüfung wusste, die auf Saul kommt. Auf jeden Fall, das Volk, es distanziert sich von Saul. Es sieht, der macht nichts. Und dann heißt es, rette dich, wer kann. Es zerstreut sich. Es bleibt nicht bei Saul. Nicht, das erinnert an die Jünger Jesu, die im Garten Gethsemane eingeschlafen waren und Jesus dort allein ließen, als er versucht wurde. Nein, Saul, er bekam vom Volk hier keine Unterstützung. Nicht, man denke sich wirklich mal in die Situation dieses Königs hinein. Das Volk, es läuft weg, es zerstreut sich. Und Saul wartet. 1 Tag, 2 Tage, 7 Tage. Und der Samuel, er kommt nicht. Ja, das ist ja dann der große Stolperstein in dieser Geschichte, oder? Da würden wir dann doch alle nun für Saul Partei ergreifen. Ich lese noch mal die Verse 7 und 8. Auch gingen einige Hebräer über den Jordan in das Land Gad und Gilead. Saul aber, er war noch in Gilead und das ganze Volk hinter ihm war verzagt. Und er wartete 7 Tage bis zu der von Samuel bestimmten Zeit. Und Samuel ging nach Gilgal und das Volk verließ ihn und zerstreute sich. Und Samuel kam nicht nach Gilgal, Entschuldigung. Und das Volk verließ ihn und zerstreute sich. Ausdrücklich wird doch hier gesagt, Saul wartete 7 Tage bis zu der Zeit, es wird ausdrücklich gesagt, die Samuel bestimmt hatte. Wir lesen das so, als wenn der Heilige Geist nicht wüsste, wie unsere natürliche Reaktion darauf wäre. Natürlich, Saul zu entschuldigen, Saul freizusprechen. Er hat doch 7 Tage gewartet. Das tat er in einer derart spannungsvollen Situation. Reichte das nicht? Saul, er durfte in dieser Zeit nichts tun. Das gibt dem Warten doch etwas Leeres, etwas Inhaltsloses. Wer nimmt es da dem Volk noch übel, dass es sich nach und nach, dann vor allen Dingen am Ende der 7 Tage, verzieht, weggeht, wegläuft? Schließlich kam Samuel nicht. Nein, es wurde dem Saul nicht leicht gemacht. Und wer dann auch gerne für Saul mildernde Umstände vorbringen möchte, der könnte darauf hinweisen, dass er ja etwas Frommes jetzt macht. Er opfert. Damit scheint doch deutlich zu sein, was Saul für eine Botschaft rüberbringen will. Er sagte selbst dann in Vers 12 zu Samuel später, da sprach ich, nun werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen. Und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht erbeten. Da wagte ich's und brachte das Brandopfer. Es war als eine fromme Tat, die Saul hier tat. Spricht das nicht für ihn? Dass er die Gunst des Herrn unbedingt suchen wollte und eben opferte? Antwort: Nein. Nein. So müssen wir im Licht des Kapitels insgesamt antworten. Zunächst einmal sollten wir uns hier nicht von dem Handeln des Saul allzu sehr beeindrucken lassen. Nur zwei Kapitel später, Kapitel 15, verwendet Saul ein ähnlich frommes Argument. Er hatte dort einen Krieg geführt, damals gegen die Amalekiter. Und Gott hatte vorher gesagt, Saul, du musst alles von den Amalekitern vernichten, vertilgen, nichts darf übrig bleiben. Und dann kam sein Widerspruch. Samuel, das Beste des Volkes von den Tieren der Amalekiter habe ich aufbewahrt, um es zu opfern. Das ist nicht gut. Und was sagt Samuel da als Antwort? Wir lesen diese vielleicht noch bekannten Verse aus Kapitel 15, in den Versen 22 und 23. Samuel aber sprach zu Saul, hat der Herr Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern? Wie nicht vielmehr daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit besser als das Fett von Widdern. Ungehorsam, das ist wie die Sünde der Wahrsagerei, wie Okkultismus. Und Widerspenstigkeit, wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Saul, Gehorsam ist besser als Religiosität, als Frömmigkeit. Wir haben es auch heute im Propheten Micha gelesen. Ganz offensichtlich ist es immer sehr verführerisch für uns Menschen, nicht Glauben und Frömmigkeit für ein und dasselbe zu halten. Aber die Bibel zeigt uns sehr deutlich, dass wir dies zu unterscheiden haben. Gewiss, Glauben und Frömmigkeit, das kann zusammenfallen, aber es ist nicht dasselbe. Und oft ist es das keineswegs. Es findet sich so oft, und wir hören es so oft, dass Argumente verwendet werden, fromme Argumente, fromm klingende Argumente, und man sieht es so, dass ganz andere Motive dahinter stecken. Lassen Sie uns einmal an diesem Punkt kritisch mit uns selbst sein. Nein, dass Saul opfern wollte, bevor er auf die Philister traf, das spricht nicht für ihn. Es spricht auch an sich nicht gegen ihn. Aber wir sollten uns klar machen, es war damals normal, ein Opfer darzubringen, bevor man etwas Entscheidendes tat. Ähnlich wie es heute bei uns normal ist, wenn wir eine christliche Versammlung beginnen, dass wir mit Gebet beginnen. Aber es kann sich darin auch Scheinheiligkeit zeigen. Und hier war es so, nicht? Es war alles motiviert aus Angst. Saul sah, die Leute laufen weg. Sie ziehen sich von mir zurück. Und in dieser Situation kam er auf den Trichter und sagte, wenn ich nun nicht aktiv werde, dann ist alles verloren. Deswegen werde ich jetzt das Opfer darbringen. Gott wird hier gleichsam in sein Kalkül hineingezogen. Gott wird vor die eigenen Überlegungen gespannt. Ob sich das Saul damals klar machte, weiß ich nicht. Aber im Licht des Heiligen Geistes war es genauso. Er hätte dann vortrefflich sogar weiter argumentieren können. Er hätte sagen können, was war denn so falsch an meinem Tun? Schließlich habe ich 7 Tage gewartet. Was wollt ihr denn noch? Wissen Sie, es sind hier die Formalisten, die damit Schwierigkeiten haben. Und wie oft sind wir gerade im Blick auf Gehorsam gegenüber Gott? Alle Formalisten. 7 Tage gewartet. Eben, was willst du noch mehr? Vielleicht ist es sinnvoll, hier einmal an ein Gespräch zwischen Jesus und Petrus zu denken. Ich denke an die Begebenheit, als Petrus dem Herrn die Frage stellte, Herr, wie oft muss ich eigentlich meinem Bruder vergeben, der gegen mich gesündigt hat? Matthäus 18, Vers 21 lesen wir es. 7-mal? Und darauf antwortete Jesus bekanntlich, ich sage dir nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Petrus hatte vermutlich hier in seiner jüdischen Tradition es behalten, auf seiner jüdischen Tradition, dass man seinem Nächsten 7-mal vergeben muss. Ich glaube, er hatte das verkehrt verstanden, eben formalistisch, so als ob man so etwas Geistliches wie vergeben berechnen kann, darüber Buch führen kann. Aber beim Vergeben, bei dem Tun des Vergebens, fängt man nicht an zu zählen. Zu vergeben, das heißt nämlich, ohne Vorbehalt, mit dem ganzen Herzen, meinem Bruder, meiner Schwester, meinem Nächsten, nichts zurechnen. Da muss man wirklich die Gesinnung der Vergebung haben. Andernfalls ist Vergebung tatsächlich nichts wert. Andernfalls ist sie eine Lüge. Nicht, wenn Jesus nun dem Petrus geantwortet hätte, ach Petrus, weißt du, 490 Mal, das reicht. Nicht 70 Mal, 7 Mal. Aber genau damit betont er ja nichts anderes. Vergebung, das muss weitherzig sein. Hör auf zu zählen. Natürlich wäre es lächerlich, auf einem Balken jetzt 490 Kerben zu zeichnen und zu notieren, wie häufig habe ich ihm jetzt schon vergeben. Nein, vergeben und nachrechnen, das passt nicht zusammen. Und deswegen haben wir es natürlich hier bei der Zahl 7 und auch bei der Zahl 70 mit einer symbolischen Zahl zu tun. Und entsprechend verhält es sich hier bei den 7 Tagen, die Saul auf Samuel warten sollte. Das Zählen Sauls, 1 Tag, 2 Tage, 7. Tag. Nicht das Zählen verrät bereits die Einstellung des Unglaubens. Zumal Samuel eben auch gesagt hatte, bis dass ich komme. Samuel, er tritt hier auf als der Knecht Gottes. Es war Gott, der Saul hier warten ließ. Soll ich sagen, hängen ließ? Hängen ließ deswegen, um zu testen, ob er auf Gott harrt, ob er auf Gott wartet. Und Gott, er braucht sich dafür nicht zu entschuldigen. Er braucht sich nicht dafür zu rechtfertigen, wenn es länger dauert. Es fällt nämlich auf, dass Samuel keineswegs hier irgendwelche Anstalten macht, um sich vor Saul zu entschuldigen. Nicht denken wir auch an den Bräutigam im Gleichnis von den fünf törichten und den fünf klugen Jungfrauen. Als sich seine Ankunft verzögert, was können da die Jungfrauen dafür, könnte man sagen, da macht er ebenfalls keinerlei Anstalten, sich gegenüber den wartenden Mädchen zu entschuldigen. Nein, Gott ist nicht ein Gott auf Bestellung. Und damit erkennen wir auch das Sinnvolle bei diesem Prüfungsgebot. Nicht auf den ersten Blick scheint es ja reine Willkür zu sein, Saul in einer so beklemmenden Situation hängen zu lassen. Aber die Prüfung, sie bestand darin, zu testen, ob Saul auch noch als König weiß, wer er gegenüber Gott ist und wem er auch da zu vertrauen hat. Saul, willst du König sein unter Gott oder anstelle von Gott? Saul, welches Gewicht verbindest du mit dem Amt eines Königs? Bist du bereit, auch jetzt noch auf Gott zu warten, auf ihn zu vertrauen? Oder findest du dich selbst zu gewichtig, zu unverzichtbar? Saul, halte daran fest, dass die Erlösung des Volkes Gottes, auch wenn du König bist, nicht von dir kommt, sondern von Gott. Daran halte fest, durch dick und durch dünn. Genau an diesem Punkt hat Saul in der Versuchung versagt. Und diese, ja, wir würden vielleicht sagen Kleinigkeit, hat dazu geführt, dass Saul sein Königtum verlor. Wenn wir genauer lesen, stimmt das eigentlich noch gar nicht. Denn wir werden noch sehen in den folgenden Kapiteln, dass die Verwerfung des Sauls eine Verwerfung, ich sag mal, in Etappen, in Raten war. Die Verwerfung, sie vollzieht sich in Phasen. Saul wird nicht auf einmal verworfen. Hier ist die erste Phase. Dem Saul wird das erbliche Königtum genommen. Saul hat dumm, er hat töricht, er hat sündig gehandelt. Und nun wird sein Königtum insgesamt nicht standhalten. Es wird also keine Saul-Dynastie geben. Sein Sohn, er wird nicht auf dem Thron sitzen. Aber die Königsherrschaft selbst, die bleibt ihm hier noch. Solange er lebt, wird er noch regieren dürfen. Nun wäre es darauf angekommen, dass Saul diese Disqualifikation demütig akzeptiert. Dass er sich nun zusammen mit Samuel für einen anderen Gesalbten, für einen anderen Messias einsetzt, eben für einen Mann nach dem Herzen Gottes, für einen Mann, den Gott sich ausgesucht hat, um ihn zum Fürsten über das Volk anzustellen. Sauls Amt wäre dann gleichsam eine Art Vorläuferamt, eine Art Vorbereitungsamt, ähnlich wie es das Amt von Johannes dem Täufer war, des Täufers war. Dann wird man zwar bekennen müssen, ich bin nicht der Christus, ich bin nicht der Gesalbte. Nach mir kommt, der stärker ist als ich. Aber wissen Sie, damit kann man selig werden, mit dieser Einstellung. Gerade wegen des eigenen Zu-Kurz-Kommens hätte Saul den anderen, der nach ihm kommen sollte, höher achten sollen als sich selbst. Er hätte nun das Volk Gottes auf den anderen weisen müssen. Sein Amt hätte dann gewissermaßen im Zeichen Johannes des Täufers gestanden. Er muss wachsen. Ich aber muss jetzt abnehmen. Ich habe mich jetzt zu verleugnen. Aber anstelle ein solcher Vorläufer zu sein, anstelle eines solchen Wegbereiters für den wirklichen Gesalbten zu werden, wird Saul immer mehr zu einem Anti-Gesalbten, zu einem Anti-Messias, zu einem Anti-Christus. Und wie gesagt, wir werden es noch sehen, diese Entwicklung, sie erfolgt keineswegs auf einmal, sondern etappenweise, in Stufen. Es ist schrecklich, es ist zuweilen beklemmend, das zu beobachten. Was heißt das für uns? Meine Brüder und meine Schwestern, jeder Seelsorger in der christlichen Gemeinde hätte im Fall, dass er mit Saul ein seelsorgerliches Gespräch geführt hätte, die Neigung, dem Saul nach seinem Fehltritt die Hand zu reichen und zu sagen: Saul, okay, das ist nun einmal geschehen. Aber du weißt ja jetzt, was uns allen immer wieder deutlich ist, dass niemand von uns in Wahrheit der Christus ist. Dass niemand von uns wirklich das Volk Gottes vertreten kann. Dass wir im Sturm, in den Prüfungen vor Gott nicht standhalten können, sondern eben weggefegt werden. Was soll? Das muss dich jetzt nicht niederdrücken. Das muss dich jetzt nicht depressiv machen. Es gibt immer noch viel im Reich Gottes zu tun. Saul, du könntest jetzt vorausweisen auf Christus, auf den, der stärker ist als du. Er, Christus, der ist doch zwischen Gott und die Menschen getreten. Und als die satanischen Gewalten über ihn losbrachen, da hat er alle Versuchungen glorreich durchstanden. Saul, du hast jetzt erkannt, du bist nicht der Christus, und das ist gut. Aber darum kannst du, genau wie ein anderer Saul, zu einem Paulus werden, einem Diener Christi. Ich vermute mal, so ähnlich hätte man mit Saul gesprochen, seelsorgerlich, oder? Aber nun die Frage, was ist, wenn eine solche Seelsorge auf taube Ohren stößt? Wenn dieser Betreffende sich gar nicht trösten lassen will, sondern wenn ihm viel mehr daran liegt, seinen Posten, seine Stellungen zu behalten, als die Stellung, die er vor Gott nun hätte einnehmen sollen. Saul, er war nicht mehr bereit, sich zu demütigen. Das ist das Schreckliche. Wir werden es noch sehen. Wie groß, wie herrlich erscheint uns im Vergleich dazu Christus, gerade auf dem Hintergrund dieses Kapitels. Er, der in allem versucht wurde wie wir, doch ohne, dass er in Sünde fiel, wie es der Schreiber des Hebräerbriefes einmal verkündet. Er, unser König, unser Gesalbter, unser Christus, er trat wirklich in den Riss und er hielt Stand gegenüber jeder satanischen Macht und gegenüber jeder Versuchung. Halleluja. Amen.